Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin, die schon so oft bei uns war und wir freuen uns so, dass du wieder da bist. Hallo Doro!
Hallo ihr Lieben, danke für die erneute Einladung.
Wir freuen uns so sehr, dass du da bist und über das Thema, über das wir reden werden, das erklärt die Brenda dann noch später. Du warst ja schon öfter bei uns, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor für alle, die dich jetzt zum ersten Mal hören. Du bist ursprünglich aus Oberösterreich, wohnst jetzt aber in der Steiermark oder du bist in Griechenland. Dort hilfst du nämlich seit 2020 mit, bis seit Jänner 2021 die Geschäftsführerin des Vereins Flüchtlingshilfe Refugee Assistance Doro Blanke und bist Vorstandsmitglied, arbeitest dort zusammen mit Volunteers, mit NGOs, mit allen möglichen Sachen, hast 2020 auch den Ute Bock-Preis bekommen von SOS Mitmensch. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, erklärt die Brenda jetzt das Thema, über das es heute gehen soll.
Also als Thema haben wir uns gedacht, wie ist die Situation für geflüchtete Menschen in Griechenland jetzt? Wir haben schon mehrmals mit dir über die Situation für geflüchtete Menschen in Lesbos gesprochen. Eigentlich haben wir immer darüber gesprochen, wie die Situation ist und wie Europa mit den Menschen auf diesen Inseln umgeht. Gerade jetzt ist es wichtig, mit den Menschen zu sprechen, die noch vor Ort sind und Geflüchteten helfen. Wir wollen heute mit dir über die Lage in Griechenland sprechen, was sich für Helferinnen und Geflüchtete geändert hat, ob die bevorstehende EU-Wahl Fluch oder Segen ist, wie wir dein Engagement unterstützen können. Nachdem wir alle Questions so gut, wie wir so haben, schon mit dir durch sind, haben wir uns gedacht, wir gehen gleich ins Thema und haben die erste Frage und die hat die Christiane.
Genau. Was ist oder war der beste Kaffee seit 2023, also seit wir das letzte Mal geplaudert haben, den du getrunken hast?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich muss sagen, ich trinke mit vielen netten und liebenswerten Menschen Kaffee. Und das kann ich jetzt so nicht beantworten, auf einen Kaffee fokussiert.
Das letzte Mal, wie wir mit dir gesprochen haben, bist du gerade in einem Kaffeehaus in Lesbos gesessen und hast erzählt, was gerade so eigentlich vor deinen Augen passiert. Jetzt bist du gerade in der Steiermark und wieder da. Und wenn man dich ein bisschen verfolgt auf Social Media, sieht man, dass du eigentlich immer pendelst zwischen Lesbos und Graz. Bist du schon ein bisschen zu Hause in Lesbos? Bist du schon angekommen dort?
Ja, ich fühle mich schon ein bisschen zu Hause dort. Ich meine, ich muss sagen, ich bin ja nicht so ein Heimatmensch, dass ich jetzt sage, ortsbezogen. Es geht darum, dass man mit sich selber im Reinen ist und dass man auch Menschen hat, die man im Herzen trägt. Und das ist mittlerweile auch auf Lesbos so. Ich habe auch immer sehr super, also liebe Teams, wo ich mich auch dann immer freue, wenn ich zurückkomme, sowohl die Community Volunteers als auch die Leute aus Europa, die mit uns arbeiten, im Moment gerade die Sophia und der Lenny. Ganz ein tolles Team mit dem Abdi und dem Hassan. Und ja, aber Österreich, es ist halt so, meine Kinder sind hier, meine Freundinnen, mein eigenes Bett, meine Wohnung, meine Pflanzen, meine Katzen. Es ist dann schon super, wenn man nach Hause kommt auch. Also das ist schon toll. Freut mich auch immer sehr.
Nutzt du die Zeit dann auch eher wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen oder geht es dann eigentlich voll weiter?
Nein, ich muss auch die Zeit nützen, um zur Ruhe zu kommen. Das passiert natürlich auch, weil hier ein anderes Tempo herrscht. Auf Lesbos fangen wir in der Früh an zum Arbeiten und ich kann jetzt dort nicht lang schlafen, wenn ich meine Volunteers sozusagen arbeiten weiß. Und dann mache ich auch viel Vernetzungsarbeit mit Kolleginnen, viel Besprechungen. Also es geht eigentlich den ganzen Tag rund. Und hier mache ich es schon gemütlicher. Also es dauert immer ein paar Tage, bis ich runterkomme. Aber ich muss auch sagen, dass hier ist auch sozusagen der Platz für die super positiven Nachrichten. Menschen, die wir hier begleiten mit ihren Erfolgen. Ich gehe hier viel in die Natur. Ich besuche Freundinnen. Ich habe Zeit, einmal eine Stunde am Bett zu liegen und was zu lesen. Es ist einfach ein anderes Tempo hier. Und im Sommer mache ich dann auch immer 2 Wochen Urlaub, wo ich wirklich ins Müllviertel fahre, ein Haus ohne Strom und allem, wo ich dann das Handy abstelle. Und dann wirklich, da komme ich auch sehr runter. Und ja, ich habe auch wunderschöne Begegnungen hier. Das schenkt einfach auch dem Herz dann Ruhe. Ja, also wenn man nur mit den Katastrophen verbandelt ist, das geht auf Dauer nicht.
Ja, vor allem, es sind jetzt nächstes Jahr 10 Jahre, wo du in der Flüchtlingshilfe bist. Und das kann man schon verstehen, dass das auch für die eigene Seele nicht immer so einfach ist oder meistens nicht einfach ist.
Ja, man braucht eh Supervision auch und so, ohne das geht's nicht.
Also als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, war gerade Lesbos wieder ein bisschen ein Thema. Man hat wieder mehr über die Lager und so gehört. Um ehrlich zu sein, wenn man sich damit nicht beschäftigt, in Österreich hört man heute nicht mehr viel davon. Willst du uns heute ein bisschen erzählen, was gerade los ist, was die Situation ist, was ihr macht und wie die Geschichte ist momentan?
Ja, gerne. Ich meine, es ist so, dass man ja irgendwie schon gar nicht mehr weiß, wo man hinschauen soll von den Krisen. Also, ich sag nur Ukraine, Israel, Palästina, Jemen. Also, es gibt so viele Krisen jetzt im Moment, dass man, dass das jetzt irgendwie ausgeblendet wird, weil immer wieder was Neues dazukommt. Die aktuelle Lage ist so, dass seit dem Video, das der Fayyad Mullah mit der New York Times veröffentlicht hat, mein Kollege, gibt es jetzt keine Pushbacks mehr vom Land weg auf Lesbos, was ein riesen Vorteil ist. Ich muss allerdings sagen, dafür sind die Pushbacks am Meer gestiegen, gewaltig gestiegen. Und die Türkei hat auch Geld bekommen für Pullbacks oder die Geflüchteten quasi auf ihrem Territorium am Meer zurückzuholen. Also am Meer ist wahnsinnig viel Schreckliches und Trauriges los. Also für alle, die nicht wissen, was eine illegale Rückführung oder Pushback ist, da werden die Menschen, wenn die bereits auf griechischem Territorium sind am Meer, das müsste man dann ja bewilligen, dass sie einen Asylantrag stellen können. Die werden aber von der Hellenic Coast Guard abgefangen. Entweder werden diesen Booten die Motoren weggenommen und man lässt die dann schwimmend, und das sind hauptsächlich jetzt ganz viele Frauen und Kinder. Wir haben jetzt im Camp über 70% Frauen und Kinder aus Afghanistan, also ganz viele Frauen und Kinder eben dabei. Die werden dann der Motor weggenommen vom Boot. Es wird entweder passiert, dass die Leute auf das Hellenic Coast Guard Schiff genommen werden und dann zurückgebracht werden an die in quasi in türkische Gewässer und dort mit so Rettungsinseln, heißt es, ein besseres Schlauchboot ausgesetzt werden, und die warten oft einige Stunden, bis sie von der türkischen Küstenwache abgeholt werden. Also alles traumatisierend. Die meisten Menschen können nicht schwimmen. Die haben da irrsinnige Angst und wirklich traumatisiert werden die da. Und in den Camps selber, und wenn sie es dann schaffen, kommen die Leute in den Camp. Also es ist immer, taucht immer die Frage bei uns auf, ja, warum kommen die überhaupt? Erstens einmal, es gibt über 100 Millionen Geflüchtete im Moment, also die wenigsten kommen ja nach Europa. Aber in der Türkei ist einfach kein sicheres Land für Geflüchtete. Der Erdogan schiebt jetzt sowohl nach Afghanistan als auch nach Syrien zurück. Also das ist entsetzlich, ja. Und die Leute müssen vorwärts kommen. Was bleibt ihnen anderes über? Sie sind dort auch einer extremen Ausbeutung, Missbrauch, Organhandel. Viele Dinge passieren da, die teilweise auch von der Polizei ignoriert werden. Ja, man redet immer recht groß, man will die Verbrecher schnappen und die Schlepper, aber man kümmert sich um die kleinen Fische sozusagen, die dann ein Boot lenken oder so. Aber die großen Organisationen werden da überhaupt nicht belangt. Und auf Lesbos selber ist es so, dass es optisch, wir haben jetzt wieder Besuch gehabt, die haben das auch gesagt, relativ ruhig wirkt von außen das Camp. Man kann es vom Hügel oben sehen, auch wenn man nicht rein kann. Weiße Zelte, weiße Container, weißer Schotter dahinter, das blaue Meer. Das ist also alles ein Schein, der da aufgebaut wird. Die Menschen werden im Camp komplett vernachlässigt. Also sie müssen warten auf ihre Antworten. Das ganze Camp ist befallen von Krebse, also Skabies, ja. Es wird seitens der Regierung nichts dagegen unternommen. Da erwartet man von den NGOs. Das ist aber irrsinnig kostenaufwendig. Und wie soll das auch funktionieren, wenn nicht die ganze Bettwäsche gewaschen wird und so? Man gibt auch die gebrauchten Matratzen dann, wo Skabies-Leute, weil sie eben fast das ganze Camp hat drinnen geschlafen haben, wieder Neuankömmlingen weiter, ist also äußere Katastrophe. Die Ernährung ist kaloriengezählt, die Leute kriegen keine menschliche Zuwendung, keine Erklärung. Ja, also das ist so der Stand der Dinge. Also wir sprechen mit den Menschen, wir sehen auch, wie die verfallen nach ein paar Monaten Camp. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Was wir machen, sind stationiert im sozialen Zentrum Barea, wo 10 oder 11 verschiedene NGOs ihre Sachen anbieten. Wir machen Wir geben dort Englischkurse und jetzt auch Deutschkurse. Wir packen dort die Lebensmittel für ca. 200 besonders vulnerable Geflüchtete, die wir wöchentlich verteilen, Menschen, die in der Stadt leben, die von NGOs die Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, weil die Mama Krebs hat oder eine Vergewaltigung passiert ist am Fluchtweg, sehr traumatisiert, schwerkrankes Kind, solche Fälle. Oder Menschen, die das Camp verlassen mussten, weil wenn die jetzt Asyl bekommen, die Menschen, dann müssen die das Camp verlassen, werden die gezwungen dazu. Und die meisten Menschen haben weder Geld oder haben auch keine Idee und viele davon warten noch auf ihre Dokumente, also auf die Reisedokumente, auf den Fremdenpass und den Personalausweis. Und das sind halt solche Fälle, da verteilen wir immer an 200 Personen circa jeden Samstag ein großes Lebensmittelpaket, weil die kriegen auch keine finanzielle Unterstützung. Wir finanzieren ein Rechtsberatungsprojekt monatlich für 4.000 Euro, weil es ist uns ganz wichtig, dass wir auch die Rechtslage im Auge haben und dass Geflüchtete zu ihren Rechten kommen. Das sind ja auch unser aller Rechte, das dürfen wir nicht vergessen. Das sind Rechte, die bei uns in der Verfassung stehen und die sollten wir schützen. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir das auch schon jetzt im dritten Jahr finanzieren können. Wir zahlen Arzttermine wie Zahnärzte, gynäkologische Untersuchungen. Wir zahlen auch an zwei Familien im Moment gerade Mieten. Wir verteilen auch Babyhygieneartikel wie Windel, Popocreme und solche Sachen. Und haben auch eine persönliche Begleitung von Geflüchteten. Im Moment betreuen wir einen oder begleiten wir einen alleinerziehenden Vater mit seinen beiden Töchtern. Also dass die hat eine Kollegin dafür gesorgt, dass sie in die Schule gehen können, wenn sie heimkommen, dass man die ab und zu besuchen, mit ihnen Spiele spielen und so. Dass die eine irgendwo eine normale Lebenssituation kriegen. Und wir betreuen eine WG mit drei jungen Afghanen, wo wir auch schauen, dass die in Sport eingebunden werden, Sprachunterricht, solche Sachen. Ja. Also das machen wir auf Lesbos. Ja, und wir sind wirklich dankbar, dass wir das bis jetzt machen haben können. Wir nehmen keine Förderungen, also das wird alles finanziert von der Zivilgesellschaft. Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, die uns da unterstützt haben auf dem Weg und wirklich herzlich bitten, dass wir weiterhin unterstützt werden, weil also man kann uns auch immer wieder fragen, ob man uns besuchen kann, was Journalistinnen und Politikerinnen auch machen, um sich zu überzeugen von der Situation, wie es wir schildern. Und wir sind sehr dankbar, wenn Leute uns auch anfragen und besuchen kommen wollen, weil es sind Multiplikatorinnen, die erzählen dann wirklich in den Herkunftsländern, wo sie herkommen, Deutschland, Österreich oder so, wie dramatisch das wirklich noch ist auf Lesbos. Also das ist so die momentane Situation.
Hat sich euer Aufgabengebiet, sage ich jetzt mal, wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Naja, wir haben ja angefangen, wie wir runterkommen sind, mit Akuthilfe. Es war nach dem Brand, ja, wir sind in den Jungles gewesen, wir haben Essen mit einer anderen NGO verteilt, wo wir auch viel investiert haben von den Spenden, mitgeholfen haben, kochen und so 2000 Portionen täglich, ja. Das machen wir nicht mehr. Also wir haben uns dann, wie das halt ist, wenn man lange an einem Ort ist, man lernt Kolleginnen kennen, man schaut irgendwie, was machen die anderen. Das ist verantwortungsbewusst. Wir müssen das machen, ja. Wo können wir kooperieren? Was ist nicht notwendig? Wo fehlen die Angebote? Also da haben wir geschaut, dass wir uns da einklinken können. Also das mit der Rechtsberatung ist irrsinnig wichtig, weil es gibt Rechtsberatung auf Lesbos von anderen NGOs, aber sind alle restlos überfordert, weil es halt viel mehr Leute sind, als man anbieten kann. Also das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir da gemacht haben. Und wir machen auch keine Infosessions für mehrere Geflüchtete oder so, sondern es ist wirklich immer eine Einzelberatung und wird durchgezogen, jeder Fall, ja, bis er abgeschlossen ist. Und das ist ein Großteil davon geht positiv aus. Dann auch der Sprachunterricht, das ist jetzt sehr konsequent, machen wir das. Das ist jetzt wirklich sehr intensiv, weil wir halt finden, dass es wichtig ist, dass die Leute quasi die Sprache, Grundkenntnis von Englisch haben, weil sie einfach mit anderen Menschen dann wesentlich einfacher über ihre Bedürfnisse, aber auch Freuden, Fußball spielen, Sachen miteinander machen, schwimmen gehen. Wenn man wissen, wo ist die Apotheke, wo ist der Arzt, wenn man gar nicht reden kann, das ist wirklich schlimm. Und also so in diese Richtung und dann auch mit den Wohnungen, das haben wir am Anfang nicht gemacht, aber da ist einfach der Bedarf riesig. Die Preise haben sich auch dramatisch erhöht auf Lesbos. Es sind auch ein paar NGOs ausgestiegen, die vorher Wohnungen bezahlt haben oder haben reduziert. Also wir schauen da wirklich, dass wir in guter Zusammenarbeit mit Kolleginnen sind, wie Welcome Office oder Safe Shelter für Frauen. Also das klappt wunderbar. Ja, und dann je nach Bedürfnissen halt reagieren. Also wir sind jetzt sozusagen auch Konstante dort mit anderen NGOs. Am Anfang haben wir das gar nicht gewusst, dass wir so lange, also ich habe es nicht gewusst, dass wir so lange bleiben werden. Ja. Mittlerweile ist fast 4 Jahre fertig. Nachdem es immer noch wichtig ist und wir auch immer noch die Unterstützung kriegen, ich muss zwar irrsinnig viel dafür arbeiten, sehr viele Informationen, E-Mails, Telefongespräche, das ist wirklich anstrengend, sehr viel Social-Media-Arbeit, dass die Leute am Laufenden sind, aber es klappt immerhin noch und ich denke mal, solange wir es tun können und ich auch tun kann, noch aushalte, weil es ist extrem kräfteraubend, ja, das merke ich auch, wenn ich heimkomme, dass ich dann viel Schlaf brauche und Ruhe und einfach nervöser bin. Das merke ich dann auch im Alltag da bei uns, ja. Dann, solange es noch geht, mache ich es noch. Und wenn ich es einmal nicht mehr mache, bin ich mir sicher, dass so wie wir damals hinkommen sind und eine Lücke gefüllt haben, werden dann auch wieder andere Leute kommen. Es gibt wahnsinnig viele engagierte, gute Menschen, ja. Aber im Moment geht's noch, ja. Und wenn wir Unterstützung kriegen, sind wir dankbar.
Gesagt, wir haben ja schon mehrmals mit dir gesprochen und es ist ja echt beeindruckend, dass ihr so konstant dort seid und entwickelt und helft. Und das Schönste wäre, es wäre nicht notwendig, dass ihr dort seid eigentlich. Aber wie geht ihr damit um, in Lesbos zu sein? Und ich lese ja gerade das Buch von der Franziska Grillmeister über die Insel, wo ja die Griechen auch eigentlich zeigen, dass sie ja nicht so happy sind darüber, dass dann auch andere Europäer sind und ihnen ein bisschen reinfunken. Wie hat sich das verändert auch in den letzten Jahren, das vor Ort sein, mit den Griechen arbeiten und man wieder irgendwie miteinander arbeiten müssen, weil sonst kommt man auch nicht weiter, nehme ich mal an.
Ja, ich bin wie überall auch in Österreich sehr ambivalent, ja. Also, wie hat's mich persönlich verändert? Also, ich bin so aufgewachsen, bin ein 61er Jahrgang, ja. Also, bei uns in der Familie, in der Schule, denn die Polizei, dein Freund und Helfer, die Gerichte sind alle neutral, sprechen Recht und so. Ich meine, das habe ich mir jetzt ziemlich abgeschminkt alles, ja. Wobei ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es überall auch sehr seriöse Menschen gibt, ja, also in allen Institutionen und so. Aber so diese, dass man sich denkt, ja, also ein Gericht hilft jetzt auf jeden Fall oder so, obwohl es ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug für die Demokratie ist, aber ich habe halt gemerkt, wie politisch jetzt gerade in solchen Ländern auch Richter oder Richterinnen sein können. Also das ist eine Desillusionierung, die da passiert ist bei mir. Ich habe aber auch gemerkt, was Zivilgesellschaft bewegen kann. Also, weil ich muss schon sagen, wenn wir jetzt überhaupt keine positiven Erfolge hätten, dann würde ja niemand von uns, ich meine, das stehst ja nicht durch, wenn das nur negativ ist, weil wir fahren ja nicht ab und zu runter mit einer Kamera und filmen das ein bisschen, ja, was Leute dort tun. Wir sind ja wirklich, also das ganze Jahr, auch Weihnachten, also das tollste junge Menschen, die sich da engagieren. Ich bin selber 7 Monate im Jahr vor Ort und die andere Zeit arbeitet mein Team alleine, zwar gut begleitet, ja, aber alleine das durch. Also das ist eine Extremleistung. Und da bin ich irrsinnig dankbar. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und da muss ich schon sagen, da gibt es auch sehr viele positive Dinge, ja. Weil wenn ich dann höre, zum Beispiel, okay, jetzt hat einer in einem anderen Land dann nach seiner Weiterreise Asyl bekommen, ja. Oder wenn mich Landwirte anrufen, die sagen, du, wir haben gerade Tomaten über, braucht ihr die für die Lebensmittelverteilung Griechen oder Griechinnen? Oder wenn mich der Apotheker anruft und sagt, du, können wir irgendwas in der Apotheke im Camp, die zwar wir nicht betreuen, aber wir kennen die NGOs, hey, können wir da was unterstützen? Also das sind sehr viele positive Dinge, auch dass das Video so weit zur Kenntnis genommen wurde über die illegalen Deportationen, dass es jetzt am Land keine Pushbacks mehr gibt. Andererseits muss ich sagen, es ist schon irgendwie immer so, dass man quasi eine Gratwanderung macht, auch emotional. Wenn man halt dann zum Beispiel sexuelle Übergriffe sieht, dass Frauen auf ihrer Flucht so viel dramatische, schmerzhafte Erfahrungen machen müssen und wir Europäerinnen nicht in der Lage sind, nachhaltig dort schon mit einer Heilung zu beginnen. Also das sind so Dinge, das betrübt mich zutiefst und trotzdem habe ich aber immer diese Zuversicht, dass ich mir denke, da gibt's wieder Menschen, die Liebe in sich tragen, die was weiterbringen und man findet sie dann auch öfters. Also das sind auch wieder positive Erfolge. Dann muss ich aber sagen, was mich sehr irritiert, ist das, dass ich, wie soll ich sagen, jetzt mit GEAS zum Beispiel, solidarisches Asylwesen, gemeinsames europäisches. Also das wird jetzt schon gefeiert. Also ja, es ist einmal gut, dass sich die ganzen Mitgliedstaaten einmal zusammengefunden haben. Nur die Art und Weise, wie es abgehandelt wird, ich meine, das ist wieder schrecklich, ja. Man möchte jetzt Internierungslager machen, wo man dann schon 12 Jahre hinter Stacheldraht tut. Ich meine, und da muss ich jetzt sehr provokativ fragen, wollen wir zu einer Radikalisierung von jungen Geflüchteten und Kindern beitragen? Ja, das, ich verstehe es ja oft nicht, weil wir sind ja Land mit, wir haben ja grandiose, also nicht erst jetzt, wir haben ja jahrelange Tradition von grandiosen Psychiaterinnen, Therapeutinnen. Also da müsste doch mehr Verständnis da sein in Europa. Das ist halt traurig, dass der Politiker oder die Politikerin immer nur für 4 Jahre oder kürzer denken. Also das ist schon sehr schrecklich. Dann muss ich auch sagen, Griechenland wird auch als Außengrenzenland sehr oft alleine gelassen. Weil wenn man jetzt über die solidarische Aufteilung spricht, die ja noch gar nicht niedergeschrieben ist, also das GEAS, die Gesetze sind ja noch nicht geschrieben, ja, und noch nicht verabschiedet. Aber dann würde ich doch meinen, warum macht man das nicht sofort? Ja, wenn man jetzt feiert, yes, we did it, hat die Ylva Johansson, die Kommissarin, überall gepostet. Ja, dann gehen wir, hoppe, hoppe, alle Mitgliedstaaten Aufnahme, weil die Zahlen sind nicht so dramatisch, dass man das mit den vielen Mitgliedstaaten nicht handeln könnte. Also das sind alles Sachen. Dann frage ich mich, der griechische Ministerpräsident hat vor einem Jahr versprochen, sowohl Pylos als auch die Pushbacks. Okay, es wird jetzt untersucht. Es fragt niemand nach diesen Untersuchungsergebnissen. Es gibt keine Ergebnisse offiziell, ja. Also wo sind die Grundrechtsbeauftragten von Frontex? Denkt man, die wissen doch das alles genauso wie wir. Also das sind schon, was macht's mit mir? Das macht's mit mir. Es macht mich noch ein bisschen rebellischer. Es macht mich oft auch wütender. Es macht mich aber auch weiser. Weil ich natürlich in den vielen Jahren auch gelernt habe, wie spricht man mit Menschen und schreit man jetzt, der andere ist, gehört nieder oder kommt man in Dialog, ja, Friedensarbeit, ich glaube, das ist ja wirklich die Meisterleistung, die wir Leute wie der Lukas Garleitner, wie Christoph Riedl und so, die wir vollbringen müssen, ist trotz unserer Betroffenheit, unserer Schmerzen, unserer Wut auch manchmal, in einem Dialog zu bleiben, um Kompromisse und Lösungen zu finden. Also das ist ja nicht nur Menschen Lebensmittelpakete zu geben, ja, das ist eine akute Hilfe, aber es muss ja ein Ziel haben. Und das Ziel ist natürlich, dass sich zum Positiven was verändert. Ich meine, sehr schockierend diese Fantasien und jetzt kommt ja aktuell auch Sunak zu Nehammer nach Österreich mit der Ruanda-Idee, ja. Also da gibt es jetzt auch, sind wir auch teilweise gespalten, dass Kolleginnen sagen, ja, das ist eh nur bla bla und geht rechtlich nicht. Mich interessiert es jetzt eher auch vom psychologisch-zivilgesellschaftlichen Teil her, weil alles, was die Menschen hören oder lesen, die natürlich prägt. Wenn die jetzt ein Jahr lesen, wir haben vor, nach Ruanda abzuschieben, in einem Jahr ist das schon vielleicht ganz normal in der Beobachtung der Menschen und passiert dann auch viel leichter. Ja? Was mich sehr motiviert auch, ist, dass ich merke, obwohl es mich gleichzeitig auch sehr traurig macht, dass gerade in Österreich wir ganz weit weg sind von einem guten Dialog. Es gibt ja nur mehr noch dafür oder dagegen. Also das ist, merkt man in den sozialen Medien, merkt man zum Thema Israel-Palästina ganz krass, ja. Also da merke ich auch, dass viele meiner Kolleginnen, und das erschüttert mich auch sehr, sich sehr zurückgehalten, gar nichts gesagt haben, um keine Sympathisantinnen zu verlieren. Das kann ich aber nicht akzeptieren. Also für mich nicht, weil ich denke mal, wir haben uns den Menschenrechten verschrieben, ja, also mit dem Herzen und mit dem Hirn. Und da beurteile ich jetzt nicht, jetzt gerade auf Gaza, natürlich jeder findet den Terroranschlag eine Katastrophe und inakzeptabel, aber das sind eben Terroristen. Aber dann den Mut zu verlieren über Menschenrechte, über wie ist der Zustand jetzt in Gaza? Also wenn man das nicht mehr kann, dann fehlt es weit. Ja, muss ich ehrlich sagen, dann ist man vielleicht im falschen Beruf, ist meine Meinung. Ja, also wir müssen Mut zeigen und wir müssen Herz zeigen und wir müssen Weisheit. Also da muss man halt nicht gleich rausschreien, wenn man sich ärgert, sondern mal ein, zwei Nächte drüber schlafen und Formulierungen finden, dass man Menschen begegnen können. Das sind viele Aufgaben. Das ist so die aktuelle Situation, die ganz eng mit Lesbos auch verbunden ist, ja. Also das ist die Herausforderung.
Ich wollte ja gerade die zweite mit Milch und Zuckerfrage stellen, die jetzt gerade nicht so passt, weil du hast es eigentlich schon ganz gut beschrieben, weil die wäre gewesen, welche Themen beschäftigen dich gerade. Vielleicht können wir die ein bisschen umformulieren. Und welche Themen sollten uns in Europa mehr beschäftigen? Wo siehst du, was fehlt? Aus deiner Sicht, von dem, was du aus Lesbos und von der Flüchtlingshilfe mitnimmst, was fehlt?
Also ich glaube wirklich, was fehlt, ist, und da muss man in den Schulen beginnen, politische Bildung. Also man sieht ja jetzt auch, und das beschäftigt mich jetzt nicht primär Palästina, aber es beschäftigt mich so, was ist in Österreich los, ja? Und ich unterhalte mich da ja auch mit vielen Psychologinnen, Wissenschaftlerinnen. Da herrscht der Opfer- und der Tätertrauma zum Beispiel bei uns. Das ist nicht aufgearbeitet. Das ist ungünstig für alle Situationen. Und jetzt weg von Palästina und Israel, aber wenn man jetzt weiterschaut, Klimaschutz, ja. Also auch in 10 Jahren, wir haben jetzt gesehen, Saarland, was überall los ist, ja. In 10 Jahren wird da auch ein Trauma sein von den Leuten, die es verhindert haben, weil die sehen ja dann, was los ist, ja. Und von den Leuten, die es nicht geschafft haben, die wirklich ihr Herzblut gegeben haben, ja. Das macht ja was mit Menschen, Kränkungen. Und da ist jetzt die Frage, wie bringen wir die Gesellschaft in eine Situation A, dass wir mal merken, Menschenrecht, also wie bringen wir diese Gruppen zusammen? Das hat ja nichts mit Geflüchteten, mit Klima, mit Waffenhandel. Also das ist ja, sind ja alles Unterthemen. Das Menschenrecht ist glasklar formuliert. Und ich denke mal, wie bringen wir die Gruppen zusammen und wie spannen wir einen höheren Schirm? Weil meiner Meinung nach, wenn wir gut miteinander reden können, ja, wenn wir auch nicht schreien, jeder, der FPÖ wählt, ist ein Nazi, das ist ein Wahnsinn, ja. Genauso wie die FPÖ-Wähler alle schreien, die sich für Klima einsetzen, sind Idioten und so. Also das ist ein Sprachgebrauch, den müsste man wirklich ändern und das erwarte ich mir und fordere ich von sozusagen Role Models. Ja, das sind Politikerinnen, Journalistinnen, teilweise auch Leute aus unserer Szene, die man halt hört im Radio und so. Die Sprache, weil ich finde es ja lustig, wie es zum Gendern, wie das Gendern aufkommen ist. Da war jeder der Überzeugung, Sprache schafft Wirklichkeit. Jetzt bei der Verrohung der Zivilgesellschaft möchte niemand drüber reden. Das Schimpfen überall erlaubt. Also ich denke mal, da müssen wir wirklich, das beschäftigt mich sehr. Ja, und ich glaube, das ist auch was, was mir, wenn ich in Pension gehe, meine, ich bin 63, wo ich sehr gern irgendwie einen Platz finden würde, dass ich da weiter, weil das ist ja dann auch für Geflüchtete. Wenn wir die Zivilgesellschaft wieder in der Liebe, in einem Respekt zueinander. Wofür brenne ich? Was? Ich meine, ich war gestern bei einer Veranstaltung von Kirche im Kino, weil die sind für uns Wallfahrten gegangen nach Mariazell. Und da war das Thema, wofür brenne ich? Und diese Frage kann sich jeder Mensch stellen. Ich muss jetzt nicht das Alpha-Tier einer NGO sein. Ich muss jetzt nicht die Sprecherin einer Partei sein, ja, eines Vereins. Jeder Mensch kann sich die Frage stellen, wofür brenne ich? Und im Endeffekt glaube ich, also das ist jetzt meine Annahme mit meiner Lebenserfahrung, dass da immer Themen rauskommen werden, wo es um ein gewisses Wohlbefinden auch geht. Natürlich kann das ein Hobby sein, können das Dialoge sein, kann das Lesen sein, aber es geht um ein Wohlbefinden. Also das möchte ja jeder Mensch, dass er sich entspannt und wohlfühlt. Und dann gehen wir der Frage nach, wie funktioniert das am besten? Natürlich, wenn ich weiß, meiner Schwester, meiner Cousine, meinen Freundinnen, meinen Bekannten, meinem Umfeld en gros geht's auch gut. Sonst stehe ich ja immer von meinem menschlichen Wesen her unter einer Anspannung. Und dass wir das besser uns selbst erkennen, politische Bildung, Persönlichkeitsbildung, soziale und emotionale Intelligenz fördern, schon bei Kindern, ja. Also ich sage ein Beispiel. Ich meine, es ist eine Katastrophe, wenn ein Bundesrat der FPÖ in einer Schule das sagt, ja, mit dem Schweinefleischsager. Aber die größere Katastrophe, die hat noch niemand angesprochen. Nämlich, wie geht es in einer Schule, wo Aufsichtspersonen, Lehrpersonen, Direktion, Vertretung oder persönlich anwesend sind bei solchen Veranstaltungen, dass da nicht jemand aufsteht und sagt, Entschuldigung, das ist eine Art zu sprechen, wenn nicht dieser Rassismus ist Ihnen an unserer Schule nicht erlaubt. Bitte beendet mal die Diskussion, verlasst es den Saal richtig. Und ich glaube, je wohler wir uns fühlen, desto mutiger und getragener sind wir auch in der Gemeinschaft. Ja, also das sind Themen, die mich brennend interessieren nach meinen Erfahrungen und wo ich mich auch irgendwie einbringen möchte, wenn ich da eine Gruppe finde oder auch Expertinnen, Forscherinnen, wo man da zusammenarbeiten kann. Also das ist schon eine Vision von mir. Ja, weil ich denke mir, ich habe jetzt wahnsinnig viel gelernt und ich habe auch viel lernen müssen, weil ich war am Anfang auch so, ja, aber wenn du tagtäglich mit den betroffenen Menschen zusammen bist, dann merkst du einfach, aus Liebe zu mir selbst und zu diesen Menschen muss ich einen anderen Weg finden, um zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen. Das merke ich auch an den Ergebnissen. Ich kann mit sehr vielen Menschen sprechen, wie mit dem Campdirektor, ja, der mit mir dann auf einen Café geht und Dinge durchdiskutiert und so, mit europäischen Beamtinnen. Also da ist sehr viel passiert. Und ich glaube, da würde ich mich gerne einbringen und das wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft da einen Schritt vorwärts machen.
Also die Folge kommt ja am 31. Mai raus. Das heißt, eine Woche später ist EU-Wahl. Jetzt schaut es ja tendenziell eher nicht so aus, als würde das in die Richtung gehen, in die wir uns das wünschen würden. Also weniger Verrohung, sondern eher in eine eher sehr extreme Richtung. Wie schaust du auf die EU-Wahl?
Na, ich schaue mal so, dass ich jedem EU-Parlamentskandidatin oder Kandidaten einmal die Frage stelle. Und das ist eine wichtige Frage. Also die sollte jeder Bürger und jede Bürgerin an den Kandidaten oder die Kandidatin, die sie im Auge haben, stellen. Also bitte, ich bewerbe mich für einen Job als Parlamentarier im EU-Parlament. Dann muss die dringlichste Frage sein, willst du Europa, eine starke Gemeinschaft oder willst du Nationalstaat stark? Also das ist schon einmal eine wichtige Diskussion, weil ich habe mir jetzt von verschiedenen Politikerinnen oder Kandidatinnen, auch den Herrn Lobatka und so, angehört, ja, die EU macht das. Ja, wer ist denn die EU? Ist ja so lächerlich. Ich bin ja dann auch wieder erschüttert, dass der Österreicher nicht merkt, dass ja dort unsere Politikerinnen sitzen und im Ministerinnenrat und EU-Rat und überall die unsere Ministerinnen drinnen auch, ja, mit und mit ihren Parteikolleginnen aus den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Also es gibt ja keinen EU-Ghost, ja, der das irgendwie dann juhu und sendet dieses Geisterpackage, ja, oder Paket. Das sind doch unsere entsandten Menschen, ja. Also, und da ist jetzt die Frage, wollen wir eine starke EU, ja, mit Verzicht, gewissen Verzichten der Nationalstaaten? Das ist immer eine wichtige Frage. Und das Zweite muss ich sagen, ich glaube wirklich, dass jetzt, was nämlich ganz erschütternd ist, ich war gestern in einer großartigen Runde, ein Konzert auf einem Kulturhof in der Steiermark. Notar, Steuerberater, Kunsttreibende, Gärtner, also ganz viele verschiedene Menschen waren dort zusammen. Und wir haben nach dem Konzert großartigen Austausch gehabt. Und weißt du, was da, oder wisst ihr, was da am Ende rauskommen ist? Und ein Mensch hat es angesprochen. Der hat gesagt, man sollte eigentlich dem Herrn Batterer der kleinen Zeitung, dem Chefredakteur, eine E-Mail schreiben und ihm kundtun, er soll einmal in einem Leitartikel darüber berichten, dass die Frustration und die Unsicherheit so groß ist, weil so viele Menschen nicht wissen, wen sollen wir wählen. Jetzt besteht nämlich die Gefahr dann, also so schaue ich auf die EU-Wahl und auch auf die Nationalratswahl. Und jetzt besteht dann die Gefahr, dass die Leute sagen, wir gehen nicht mehr wählen, weil wir niemanden finden, der uns wirklich vertritt, wo wir das Vertrauen haben. Und dann ist nämlich, passiert nämlich etwas, und das stärkt nämlich die Rechten, dass man dann das demokratische Werkzeug der Wahl aus der Hand gibt. Wir haben dann gestern auch festgestellt, ungültige Stimmen werden überhaupt nirgends mehr vorgetragen. Also wie jung war das geheißen und so viele haben ungültig gewählt. Das war dann auch noch ein Instrument, sozusagen das Zeichen, man ist unzufrieden oder fühlt sich nicht vertreten. Also es ist ein irre komplexes Thema, aber ich glaube, wofür brennt man? Jeder einzelne Mensch, dem EU-Wahl, Nationalratswahl, wir haben Landtagswahl in der Steiermark, dem das wichtig ist, sollte jetzt dringlichst nicht parteipolitisch, ja, sondern als Rechte von uns Bürgerinnen eine Diskussion im Freundeskreis, im Bekannten, im Arbeitskreis, in weiß ich nicht, Familien anfangen. Wie fühlen wir uns vertreten? Wo geht's hin, in welche Richtung? Wie können wir Bürgerinnen das auch kommunizieren? Es fühlen sich ja alle veräppelt. Ja? Also ich kenne ja niemanden, der jetzt, ja, die FPÖ-Wählerinnen, da gibt es ein paar Radikale, oder auch bei den Grünen gibt es so Grüne, die sagen, nein, nein, wir wählen die Grünen. Ja? Aber jetzt, oder bei den SPÖ, es gibt es ja bei allen so. Aber wirklich, ich fühle mich vertreten, ich habe Vertrauen in das System. Ich glaube, wenn es Korruption gibt, wird die sofort geahndet. Da gehört einfach an der Basis so viel Macht, und das können wir Bürgerinnen fordern. Und ich glaube, dahin muss man schauen. Natürlich zum Thema Außengrenzen schaut es dunkel aus bei der EU-Wahl, aber ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, weil ich muss eines sagen, es ist von der auch seitens des EU-Parlaments oder seitens der Kommission schon einiges besprochen worden, was dann in der Umsetzung rechtlich nicht geht. Und was jetzt rechte EU-Parlamentarier von sich geben, die haben historisch null Ahnung. Also der Herr Pilimski, der hat historisch keine Ahnung. Weil da muss man fragen, warum ist die EU gegründet worden? Das war ein Friedensprojekt. Also jetzt auf Nationalstaat und wir gehen zurück ins Mittelalter, dann brauche ich keine EU-Wahl, dann soll er auf seinen Job und auf den Gehalt verzichten. Soll er woanders hingehen. Also das sind meine Blicke auf die EU-Wahl, auch zum Thema GEAS. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Schauen wir mal, welche Gesetze da jetzt etabliert werden. Lustig ist es nicht. Und trotzdem habe ich die Zuversicht, es gibt viel gute Leute in Europa. Ja, ich habe einfach die Zuversicht, dass wir nicht untergehen und dass wir Positives bewegen können.
Ich möchte mal ein bisschen zurück auf das, worüber wir vorher ein bisschen gesprochen oder du gesprochen hast, nämlich über die Menschenrechte, weil es ist ja so ein bisschen in der Luft zu sagen, ja, die Menschenrechte sind ja nicht mehr zeitgemäß. Also da muss man schon mal drüber reden. Und ich finde dann immer, dass viel zu wenig erklärt wird, dass die Menschenrechte geschaffen wurden aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und aus der Shoah eigentlich. Und mich würde interessieren, was dein Blick ist darauf, wo die größten Missstände im Bereich der Menschenrechte an den EU-Außengrenzen, in deinem Fall in Lesbos, wo da die Missstände sind und wohin wir viel mehr schauen sollten und für unsere Rechte, auch unsere Rechte kämpfen sollten.
Ich merke auch, dass es eine schwierige Diskussion ist, wenn man sagt, Sinn aus dem Zweiten Weltkrieg, bitte, wir müssen auch mit der Zeit denken, was jetzt ja nicht missverstanden werden darf jetzt in meiner Art, wieso, wie ich es artikuliere. Und nein, natürlich nicht vergessen, ja, überhaupt nicht. Aber es geht um eine Verantwortung, also das ist ja auch etwas, wenn ich mir jetzt denke, man wird jetzt motiviert, feiern wir alle den Tag der Befreiung, ja. Aber bitte sagen wir dazu, nicht wir Österreicherinnen wurden befreit, nicht unser Land, sondern die verfolgten Menschen, die Juden und die Jüdinnen, die Sinti und Roma, Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Jene Menschen wurden befreit, feiern wir das. Ja? Weil es stimmt nicht, wir waren die besseren Nazis als Deutschland, Entschuldigung. Also da geht's ja schon einmal los mit der Aufarbeitung. Also jetzt eine wirklich gute Aufarbeitung. Ich frage mich, waren Politikerinnen, die jetzt populistische Sprüche schwingen, auch aus dem Mittel- oder linken Spektrum, wann die einmal Aufarbeitung fordern. Weil ich kann meinem Kind nicht sagen, nach unserer Verfassung, es gibt keine Sippenhaftung. Also jetzt sage ich, okay, es gibt keine Sippenhaftung. Was ist denn jetzt wirklich für uns von Bedeutung jetzt? Von dem, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Und da ist von Bedeutung, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Alle Menschen sind frei geboren und gleich an Würde und Recht. Das ist die Verantwortung. Und das auch, ich meine, die meisten Menschen, die sagen, die Menschenrechte können evaluiert, also jetzt abgesehen von Politikerinnen. Ich tue mir das dann an, dass ich könnte nämlich nicht einmal alle Punkte auswendig aufzählen. Ja, dann sage ich, okay, was sind denn die Menschenrechte? Und dann merke ich, dass die Menschen nicht wissen. Ja, die tun immer die Menschenrechte mit marginalisierten und eh schon unterdrückten Gruppen verbinden. Die checken das oft, aber das darf man nicht negativ sehen. Im gesamten Denken nicht. Ja, dass es da nicht nur um Geflüchtete geht. Menschenrecht ist Klimaschutz ist Menschenrecht, ja. Also, wenn ich jetzt als politische Person so wenig für den Klimawandel tue, dass ich rechnerisch weiß, in 30 Jahren sterben Menschen, werden Menschen in ihren Teilen der Länder, wo sie leben, nicht mehr leben können, dann ist das ein Vorsatz, wenn ich es weiß, ja, und mich nicht kümmere. Also, ich glaube, wir müssen da wirklich intensiv arbeiten, dass man mal versteht, was bedeutet das Menschenrecht? Nicht so einen Ball hin und her, ja, wollen wir aufschnüren, nein, die anderen, nein, wollen wir nicht, sondern warum hat es so eine Tragweite auch im Jetzt? Was bedeutet es wirklich? Weil ich kenne ganz viele Junge, die sagen, ja, mein Großvater war Nazi, aber ich kämpfe jetzt für unterdrückte Gruppen. Da fehlt es aber dann ein bisschen am Kontext. Weil natürlich will sich die Jugend nicht schuldig sprechen lassen. Aber Verantwortung müssen wir übernehmen für die Zukunft, für uns alle. Nur in Griechenland kann es ganz kurz sagen, die Menschenrechte, menschenwürdige Unterbringung, Essen, ausreichend gesundes Essen während der Asylverfahren, nicht in die Obdachlosigkeit und Organhandel und alles Mögliche schicken, wenn man Asyl hat. Integrationsmaßnahmen, keine illegalen Deportationen, keine Pushbacks, faire und schnelle Verfahren. Und das passiert, also da muss immer jemand kämpfen dafür. Ja. Wir haben zwischen Mai und Dezember Leute gehabt. Im Dezember waren das beinahe 1000 Leute. Familien, die nichts zum Essen bekommen haben im Camp, weil sie Asyl hatten, aber noch nicht weiterreisen konnten. Also Nahrung in Europa, bitte, das ist Menschenrecht. Es sollte überall Menschenrecht sein, dass jeder Mensch was zum Essen kriegt täglich. Also das ist jetzt spezifisch in unserem Bereich. Rechtsbrüche. Ständig passieren Rechtsbrüche. Man kann es nachlesen, wenn man es googelt. Das gehört abgestellt. Solche Fantasien, ich meine, der Sunak sagt jetzt, und das betrifft Griechenland, weil das wird jetzt diskutiert, ja, machen wir die Camps außerhalb Europas. Da muss die erste Frage sein, bitte Leute, ihr seid nicht einmal fähig, in Europa die Rechte zu schützen, in den Camps. Wer kontrolliert das dann außerhalb der EU? Wer kontrolliert das im Libanon, in Tunesien, in Ägypten? Wer? Korrupte Politikerinnen? Das ist ein Verantwortungsabwälzen und da wird es jetzt brandgefährlich, ja, weil wenn wir bewusst für viel Geld diese Verantwortung weg von Europa auf andere Kontinente schieben, dann machen wir uns strafbar und mithaftbar. Und das ist was wir nicht zulassen dürfen. Das ist Menschenrecht schützen. Es ist relativ einfach, glaube ich, wenn man Zeit hat zum Erklären. Und ich merke es auch, wenn ich im Dialog bin mit Menschen, viele Menschen verstehen es am Schluss. Es ist zu weit weg, es ist zu abgehoben. Ja?
Ist es nicht auch der Plan der nationalen PolitikerInnen, die Probleme so weit wegzuschieben, dass sie so gefühlt uns nicht mehr betreffen, so wie aus dem Augen, aus dem Sinn?
Ja, natürlich ist das der Plan. Aber Entschuldigung, ich glaube, es gibt in ganz Österreich mehr Menschen als den Kickl wählen würden, die das verstehen. Und da muss ich jetzt einmal sagen, bitte raus aus der Komfortzone. Weil sich da auf Twitter und ich sage jetzt das Beispiel mit dem Bundesrat der FPÖ in der Schule. Da ergießen sich die Leute auf Twitter und überall. Wer hat jetzt an die Schuldirektion geschrieben? Wer hat an den Bollerscheck geschrieben? Bildungsminister. Also raus aus der Komfortzone. Wofür brenne ich? Bitte 5 Minuten am Tag kann ich eine Flamme in mir tragen und 5 Minuten schreibe ich so eine Mail an den Bildungsminister, die er beantworten muss oder an die Schuldirektion. Also das finde ich einfach ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, ja. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man 5 Minuten am Tag 9 Millionen Einwohner, ja, also 5 Minuten am Tag, das ist ja ihres Zeitvolumen, das wir dann gut investiert hätten.
Ich stelle jetzt mal die nächste und letzte mit Milch und Zucker Frage für heute. Und zwar reisen wir gemeinsam 5 Jahre in die Zukunft. Es ist das Jahr 2029. Zu überlegen müssen, welches Jahr wir eigentlich haben, 2029. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert? Zurückblickend.
Also zurückblickend, und das weiß ich, dass das passieren wird, ist, dass alle jungen Menschen, die wir begleitet haben, jetzt auch auf Lesbos oder in Österreich, die einfach super cool im Leben stehen, Liebe im Herzen tragen, wieder beziehungsfähig sind nach all ihren schrecklichen Erlebnissen, dass meine Kinder natürlich auch genauso weiterhin im Leben stehen, Freude am Leben haben, dass ich mir auch Fehler eingestehen kann, die einfach jeder im Laufe des Lebens macht, jetzt die letzten Jahre der Arbeit auch, die auch aus dem Lernen heraus passieren und dass ich irgendwie da gut reflektieren kann. Und natürlich, dass ich merke, dass Bevölkerungsschicht wächst, die Mut tankt, ja, die sagt, hey, uns kann nichts passieren, wenn wir für unsere Rechte einstehen, wenn wir liebend zueinander sind, wohlwollend. Also wenn wir in 5 Jahren wohlwollender sind zueinander als jetzt, dann bin ich total glücklich.
Wo sind Bereiche, wo du sagst, wenn wir da jetzt Unterstützung bekommen, da können wir wahnsinnig viel in den nächsten 5 Jahren machen?
Also ich glaube, das ist wirklich jetzt für die Rechtsberatung. Wir unterstützen auch ein Rechtsberatungsprojekt in Österreich für Ausbildungen, ja, also von Firmen. Und halt, so leid es mir tut, ist unromantisch. Ich sage es eh immer wieder bei den Interviews oder bei Gesprächen, auch Geld. Ja, weil Geld verschafft einfach einen Spielraum, wo wir dann situationsbedingt, wie es jetzt erforderlich ist, wir wissen das nicht in 2 Jahren, situationsbedingt unterstützen können. Und das ist wirklich, also unsere Kontonummer kann man auf unserer Homepage finden und im Impressum. Und wir freuen uns auch, wenn Initiativen die Art und Weise, wie wir arbeiten, sympathisch oder gut oder zukunftsorientiert finden und für uns sammeln. Wenn Privatmenschen Daueraufträge machen, weil sie einfach den Sinn darin erkennen, was wir tun. Und wenn wir auch wieder mehr nach den Wahlen mit Politikerinnen, die jetzt zeitlich sehr begrenzt ist, deren Zeit, in gute Gespräche kommen und gemeinsam was erarbeiten können.
Entschuldigung, ich weiß, man redet nicht so viel über Geld, aber ich glaube, es ist wichtig, bei der vielen großartigen Arbeit, die ihr macht und die ihr unsere Werte als Gesellschaft hochhält in Griechenland, in Lesbos, wie viel Geld braucht ihr im Monat, um das Mindeste aufrechtzuerhalten, nämlich vulnerablen Gruppen zu schützen? Von was reden wir da?
Naja, das kann man sehr ausrechnen, ja. Also ich möchte jetzt da nicht mit Zahlen jonglieren, weil es immer sehr unterschiedlich, aber man kann sich ausrechnen, was ist das Minimum, was ein Mensch zum Essen braucht, ja. Und wir versorgen jeden Monat, jeden Samstag 200 Menschen mit Essen. Wir müssen ein Warehouse mieten für circa 300 Euro im Monat. Wir müssen auch unser Haus bezahlen, wo wir leben, weil ich zahle zu Hause meine Miete. Ich kann nicht jetzt da unten privat, wo die Volunteers und ich, wir leben zu dritt in einem Haus für 500 Euro. Man kann sich das eh ausrechnen. Das Rechtsberatungsprojekt kostet 4.000 Euro im Monat. Da werden aber ungefähr 60 Fälle positiv monatlich abgeschlossen. Ja, also jeder, der ein bisschen sich mit dem beschäftigt. Und ich habe mal einen Freund gefragt, der ist Jurist, was sagt man da am besten, weil die Zahlen variieren. Ja, ich meine, natürlich sieht man es dann in unserer Endbuchhaltung, was wir monatlich ausgeben haben. Aber der sagt, frag einmal die Leute, die können sich's ausrechnen. Was braucht man, wenn die Leute leben in einem Camp, also die haben keine Miete, wir zahlen 2 Wohnungen im Jahr, der kostet eine circa 300 Euro, also jeden Monat. Also was braucht man Minimum? Also das geht nicht unter 300 Euro pro Person oder 400 ein Haushaltsgeld. Kann ich jeder nachdenken. Und für Windeln, das kann man sich ausrechnen. Und es ist nicht billiger für Geflüchtete. Ja, wir haben jetzt eine Riesenspende gekriegt von Windeln, aber das Essen kaufen wir. Wir kaufen die Lebensmittel, ja. Und die Preise in Griechenland sind nicht wesentlich niedriger als in Österreich.
Ich habe deswegen so gefragt, weil ich glaube, es gibt halt oft so ein bisschen eine romantische Vorstellung von Unterstützung von Menschen, dass das irgendwie alles so easy und locker ist. Und ich möchte einfach betonen auch, wie viel ihr leistet für etwas, was eigentlich nicht die Aufgabe der Zivilgesellschaft sein sollte. Und dass die Unterstützung
Ja, das stimmt.
und, dass die, und euch zu unterstützen, dass jeder, was er kann, das verstehe ich schon, aber dass das einfach für uns als Gesellschaft ein extrem wichtiges Zeichen ist.
Schau, wenn jetzt nur 5 oder 10 Zuhörerinnen von dieser Sendung in ihrem Bekanntenkreis 10 Leute animieren und sagen, überweist auf dieses Konto Flüchtlingshilfe Doroplanke jeden Monat 5 Euro. 5 oder 10 Euro. Ja, hey, das ist, da verneige ich mich, danke, danke. Das ist ja auch immer was, es braucht nicht monatlich 100 Euro sein. Ja, wenn viele Menschen 5 bis 10, 20 Euro und Entschuldigung, das geht sie aus, noch bei
Ja.
vielen in Österreich. Die Lokale sind voll, vor den Eisdielen steht man Schlange, obwohl ein Eis dann 6 Euro kostet mit 2,5 Kugeln oder so. Also das, wir haben das Geld noch, es ist eine Priorität. Ja, ich verstehe, dass viele Menschen sagen, wieso wir? Das muss der Staat machen. Der Staat macht nichts. Also der macht schon etwas, aber unter unserer Würde, unter der Würde der Menschen und leistet man einen Beitrag. Also danke an alle, die jetzt einen Dauerauftrag in ihrem Ermessen einrichten für unseren Verein. Wir verschicken monatlich Newsletter, da kann man nachlesen. Man kann auch, wenn es ein Verein ist, der uns unterstützt, mit Initiativen uns einmal besuchen. Ja, und mal ein paar Tage mitgehen bei uns bei der Arbeit, um wirklich das zu sehen. Also danke, dass du darüber sprichst. Ich finde es mittlerweile nimmer peinlich, über Geld zu reden, weil ich habe keinen persönlichen Vorteil dadurch. Also ich sage für andere, ja.
Ich glaube, und das ist auch etwas Wichtiges zu sagen, weil das ist immer wichtig, dass das andere sagen. Und da spreche ich jetzt für mich und die Christiane. Die Christiane kann es gerade nicht sprechen, weil sie Handwerker neben sich werken hat. Deswegen spreche ich wieder mal für uns. Wir haben dich jetzt über viele Jahre kennengelernt und wissen, was du und dein Team für Großartiges leistest für Menschen, die alleine sind und denen sonst niemand hilft. Und deswegen ist es uns auch ganz besonders wichtig, darauf aufmerksam zu machen, deine Arbeit zu unterstützen. Weil es ist das, wo wir uns eigentlich verlassen sollten können, dass es der Staat macht. Und wenn das du machst, dann gehört dir nicht nur eine Medaille umgehängt, sondern auch mit Tatkraft geholfen.
Ich danke dir schön, Brenda. Das ist sehr schön, wie du das sagst. Ich möchte aber wirklich den Dank an meine freiwilligen Menschen und die Menschen, die mich umgeben, weitergeben. Ich weiß, ich bin der Zugpferd, ja, aber mir ist auch wichtig. Also die Jugend, manchmal stresst es mich, weil ich muss auch so viel lernen mit denen und das ist anstrengend, aber ich liebe sie. Sie sind großartig. Ich habe jetzt gerade Sophia und Lenny beide aus Österreich vor Ort 3 Monate, 4 Monate, ja. Also investieren irre viel Zeit und Liebe, weil man wird ja da auch mit eigenen Themen konfrontiert, wenn man in so extremen Situationen ist. Also danke, Brenda, dass du so. Und ich muss sagen, das ist auch schön, dass wirklich viele Menschen mittlerweile uns sagen, Doro, ich muss da sagen, wie du im September 20 nach Lesbos gefahren bist. Wir haben uns das nicht gedacht, dass du das so konsequent durchziehst. Und also wenn das wer wertschätzt und mit Hilfe von Unterstützung, bin ich wirklich sehr dankbar. Und danke für deine Wertschätzung, Brenda, und für Christianes
Jeden
Wertschätzung.
Fall.
Es ist schön zu hören.
Wir werden natürlich alle Möglichkeiten, dich zu unterstützen, verlinken und auch das, was du tust und dass Leute sich dich auch mitverfolgen können. Du bist ja, diese Folge ist ja unsere letzte richtige Folge von unserer Sommerpause, die wir jetzt noch so reingeschoben haben. Und wir teasern jetzt mal ein bisschen an, dass wir vielleicht in unserer Sommerpause von deinem Projekt ein bisschen was hören wird. Also stay tuned über Lesbos. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest?
Brennen wir gemeinsam für was und trauen wir uns einfach wieder in die Liebe zurückzugehen. Liebe macht verletzlich. Ich weiß das selber auch nach einem langen Leben. Aber es zahlt sich aus. Weil die Freude, die schönen Begegnungen, alles Mögliche, also das ist wirklich, es ist es wert. Also das ist es, dass wir uns einfach wieder zurückbesinnen auf unsere Menschlichkeit, dass wir zueinander wohlwollend und liebend sind. Ja, das ist mein Wunsch. Und dass uns viele Leute unterstützen bei der
Das
Arbeit.
hoffen wir
Ja,
auch, dass wir werden unseren Beitrag versuchen zu leisten.
danke
Wir werden auch,
herzlich.
weil du ja schon mehrmals berichtet hast, und es ist ja auch ein bisschen ein Zeitdokument mittlerweile, was so jedes Jahr passiert. Und deswegen sind wir auch immer dankbar, wenn du uns die Geschichte erzählst und mit uns sprichst, weil es zu wenig berichtet wird sonst. Und vielen, vielen Dank. Wir werden all deine Geschichten aus den letzten Jahren, die wir schon geteilt haben, verlinken und freuen uns, was da kommt im Sommer für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, freue ich mich auch sehr auf die Möglichkeit. Danke.
Sehr gerne. Und damit bleibt mir, für die Christiane und mich noch zu sagen, vielen Dank wieder mal für deine Zeit und für dein Herz und für die Liebe, die du verteilst und für das, was du tust und dich engagierst. Wir hoffen, wir hören uns ganz bald wieder. Und vielleicht ist es ja irgendwann nicht mehr notwendig, dass du in Lesbos vulnerable Gruppen versorgen musst. Und das wäre das Ziel, das wir alle haben,
Das
oder?
wäre wunderbar. Ja, das ist das Hauptziel. Das schreiben wir auch auf unserer Homepage. Ja, das ist das Hauptziel.
Damit vielen, vielen Dank.
Danke, liebe Heinda.
Dankeschön.
Ja,
Und
danke, herzlichen
wir hören
Dank.
voneinander.